HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Die Hörbuchzeit heute mit Nicole Abraham und
Dorothe Meyer-Karweg.
Wir wünschen gute Unterhaltung in einer Sendung, in der es um zwei menschliche Schicksale und einen lang unterschätzten Fisch geht. Und unser Hörbuch für Kinder und Jugendliche beschäftigt sich mit dem wichtigen Thema Mobbing. Das Hörrätsel gibt's dann wie immer am Schluss der Sendung. Der lang unterschätzte Fisch ist vom Aussterben bedroht. Es geht um den Aal, dem Patrick Svensson seinem Debüt das Evangelium der Aale widmet. Kein Zufall, denn der Schwede ist an der Aalküste an der Ostsee aufgewachsen. Das Evangelium der Aale ist ein so großer Erfolg, dass es in über 30 Sprachen erscheint. Dorothee Meyer-Karweg, das Evangelium der Aale. Das klingt als Titel ein bisschen geheimnisvoll. Was erzählt uns Patrick Svensson über den Aal?
Ja, kurze Antwort. Alles, was man über dieses wirklich erstaunliche Wesen weiß und früher dachte zu wissen.
Ja, dann gleich mal nachgefragt. Ist es so interessant, dass man so viel über Aale schreiben kann und als Normalsterblicher vor allem auch wissen möchte?
Erstaunlicherweise ja. Also Aale sind wirklich, das musste ich jetzt auch lernen, bemerkenswerte Tiere, sowohl was die Lebensweise als auch was ihre Entwicklung angeht. Und ich war sehr, sehr verblüfft. Und ja, auch berührt über das, was ich hier erfahren habe.
Das heißt aber, wir haben hier keinen Roman vor uns, sondern ein Sachhörbuch.
Es ist so ein bisschen so ein Mittelding, denn in die Information über Aale verwebt der Autor auch seine Geschichte von sich und seinem Vater. Also der Vater hat in der Freizeit viele Aale geangelt und den Sohn dann oft mitgenommen. Und so ist das Buch und auch das Hörbuch eben auch eine Annäherung an den Vater. Dieser Strang steht aber eben nicht im Vordergrund, sondern eben doch der Aal. Und das ist wirklich sehr interessant, was wir über ihn erfahren. Lange Zeit wusste man beispielsweise nichts über seine Entwicklung. Man fand unter anderem gar keine Geschlechtsmerkmale. Und deswegen dachte Aristoteles noch, der Aal würde aus dem Schlamm geboren. Und über Jahrhunderte hat man dann versucht, mehr über dieses geheimnisvolle Wesen zu erfahren. Und davon erzählt Patrick Svensson. Erst 1777 entdeckte beispielsweise der italienische Wissenschaftler Carlo Mondini in einem Aal dann doch mal weibliche Geschlechtsmerkmale. Aber das war dann ein Einzelfund. Und zu dieser Forschung hören wir hier mal einen Ausschnitt gelesen von Johann von Bülow.
So viele Forscher hatten bereits versucht, die Geschlechtsorgane des Aals und seine Fortpflanzung zu erklären. Warum war es keinem je gelungen? Und dann tauchte nach vielen Jahren ein einziger Aal mit Fortpflanzungsorganen und Drogen auf. Warum fand man keine weiteren? Nein, Mondinis Aal schien zu einzigartig. Das konnte nicht stimmen. Und manchmal geht es wohl auch gar nicht so sehr darum, was wirklich glaubwürdig ist, sondern was man glauben möchte. In der wissenschaftlichen Welt gab es viele, die schlicht nicht an Carlo Mondinis Aal glauben wollten. In Deutschland wurde die Suche nach dem Geschlecht des Aals eine Zeit lang zu einem regelrechten Volkssport. Es wurde eine Belohnung über 50 Mark für denjenigen ausgesetzt, der einen Aal mit Rogen im Leib fand. Im ganzen Land berichteten die Zeitungen darüber. Die Aale sollten an einen Professor Rudolf Virchow geschickt werden, der sie sorgfältig untersuchen wollte. Die Frachtkosten würde die deutsche Fischereibehörde tragen. Dieser Aufwand und das großzügige Angebot führten dazu, dass unzählige Aale verpackt und in Briefkästen gesteckt wurden. Hunderte Tiere aus allen Teilen Deutschlands, halb aufgegessene Aale, Aalstücke, verfaulende Aale, Aale voller krabbelnder Parasiten. Die Pakete trafen in so großen Mengen ein, dass die Behörde in Konkurs zu gehen drohte. Ein geschlechtsreifer Aal mit Rogen tauchte jedoch nicht auf.
Ja, es hat dann noch sehr lange gedauert, bis man mehr über Aale wusste und eben auch männliche Exemplare fand. Und Patrick Svensson erzählt diese spannende Wissenschaftsgeschichte. Er erzählt aber auch Persönliches über die Forscher, die sich dem Aal gewidmet haben. Und dabei war, das wusste ich auch nicht, unter anderem auch der junge Sigmund Freud. Er hat viele Aale seziert, um eben diese männlichen Geschlechtsmerkmale zu finden, auch eher ergebnislos. Und er hat sich dann, wie wir wissen, anderen Dingen zugewandt.
Ja, hoffentlich kommen seine Theorien nicht von den Aalstudien. Warum war es denn so schwierig für die Forscher, mehr über Aale zu erfahren?
Ja, das liegt am wirklich außergewöhnlichen Lebenszyklus. Also Aale sind sogenannte katadrome Wanderfische. Das bedeutet, dass sie zum Laichen vom Süßwasser ins Meer ziehen. Europäische Aale ziehen in den Nordatlantik, in die Nähe der Bahamas, in die Sargassosee. Und dort laichen sie und sterben dann auch. Und dort schlüpfen dann so durchsichtig erscheinende sogenannte Weidenblattlarven. Die sehen halt aus wie so ein kleines, schmales Weidenblatt.
Okay.
Und die schwimmen wieder Richtung Europa, wandeln sich dann in sogenannte Glasaale, die sind circa 7 Zentimeter lang. Die schwimmen in zum Teil großen Schwärmen von der europäischen Küste flussaufwärts in die Binnengewässer des Landesinneren. Und dann heißen sie Gelbaale, da sie so eine gelbliche Bauchfärbung haben. Und dort leben sie sehr, sehr lange im Süßwasser, viele Jahre, und fressen sich richtig fett. Und dann wird's nochmal spannend, denn sie verändern sich noch einmal, wenn sie bereit sind, zurückzukehren in die Sargassosee. Dann wechseln sie wieder die Farbe zu silbrig-grau und der gesamte Verdauungstrakt bildet sich komplett zurück. Sie haben keinen Mund mehr, sie haben keinen Darm mehr, keinen Magen mehr, irgendwas, keinen After mehr. Die Augen werden größer und jetzt erst bilden sich die Geschlechtsorgane. Und die nehmen dann später die ganze Leibeshöhle ein. Und nun ziehen sie, ohne je wieder fressen zu können, mehr als 5000 Kilometer zum Laichort zurück, teilweise in 1000 Meter Tiefe. Deswegen brauchen sie dann auch die großen Augen. Und wenn sie dann in der Sargassosee angekommen sind, laichen sie und sterben. Und so können sie 50 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar 80 Jahre und älter. Apropos Gefangenschaft, dazu hören wir noch einen Ausschnitt. Patrick Svensson erzählt, wie er als kleiner Junge mal einen Aal fing und zu Hause im Aquarium hielt. Im Aquarium lag der Aal aber ganz, ganz still.
Einen Monat später hatte er sich immer noch nicht bewegt. Er lag nach wie vor hinter dem Stein. Nur die kleinen Kiemen zu beiden Seiten des Kopfes pulsierten schwach. Das Wasser wurde trüb. Es roch nach Verwesung. Er frisst nicht, sagte ich zu meinem Vater. Er wird verhungern. Ach, er wird schon noch fressen, wenn er es braucht. Aber er bewegt sich auch nicht. Ich glaube, er stirbt. Ein paar Tage später kam mein Vater zu mir ins Zimmer und sah sich das Aquarium an. Er sah das schmutzige Wasser und den Aal hinter dem Stein und runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Nein, das hat keinen Sinn. Am Abend fuhren wir zum Fluss, und ich trug den Eimer den Hang hinunter. An der Weide stellte ich ihn ab und nahm den Aal heraus. Er fühlte sich kalt und leblos an, und ich steckte die Hand ins Wasser und ließ ihn los. Erst hielten wir beide ganz still. Dann bewegte sich der Aal. Sein Körper fuhr erst nach links, dann nach rechts, und mit weichen Bewegungen tauchte er ins Dunkel hinab und verschwand.
Ja, eine Episode, die ich unglaublich berührend fand, weil ich mir so vorstellte, dieser Aal muss irgendwie ein Gefühl dafür gehabt haben, dass er doch aus dieser Aquariumsituation wieder rauskommt, wenn er nur genug Geduld hat.
Er hat ihm einfach das Leben gerettet. Ich finde, es sind unglaublich erstaunliche Tiere, auch diesen Wandel, den das Tier Zeit seines Lebens durchmacht. Dennoch meine Frage, bleibt man über all diese Stunden gebannt am Hörbuch dran?
Ja, das sind ja fast 8 Stunden und ich finde, man bleibt dran. Ich bin jedenfalls dran geblieben. Das liegt auch an der Art, wie Patrick Svensson erzählt. Er hat es raus, die Forschungen über Aale wie ein Wissenschaftskrimi zu erzählen, besondere Forscher auch herauszuheben, die mit viel Herzblut über Jahre versucht haben, mehr über das Tier rauszubekommen. Und auch deren Lebensgeschichten, also die Lebensgeschichten der Forscher, werden erzählt. Es ist auch eine Kulturgeschichte nebenbei. Beschrieben werden also Orte in Europa, die vom Aalfang lebten, was heute kaum mehr möglich ist. Sie haben es vorhin schon gesagt, die Zahl der europäischen Aale ist um 98% zurückgegangen. Und es werden viele literarische Werke erwähnt und beschrieben, in denen Aale eine Rolle spielen.
Na, da denke ich aber sofort an Günter Grass' Blechtrommel.
Genau, auch dieser Roman wird erwähnt. Man hat dann gleich dieses Bild vor Augen, ja, aus dem Film, wie ein toter Pferdekopf aus dem Wasser gezogen wird und viele Aale daraus hervorkriechen. Ja. Viele finden es richtig eklig.
Absolut.
Das ist ein bisschen aber auch ein Irrtum. Also die Aale haben da nichts aus dem Pferdekopf rausgefressen. Die fressen kein Aas. Sie verstecken sich aber gern in dunklen Höhlen. Also insgesamt ist es wirklich ein Werk mit sehr vielen Facetten.
Und was trägt Johann von Bülow zum Gelingen des Hörbuchs bei?
Also, wir haben ihn gehört, eine ganze Menge, finde ich. Er hat eine sehr melodiöse Stimme, manchmal sanft. Manchmal kann die dann auch ein bisschen dramatischer werden, je nach Stimmung, die zu transportieren ist. Und er schafft es, den Zauber über dieses wundersame Wesen über all die Stunden hochzuhalten. Das Hörbuch hat mich schon sehr fasziniert und regelrecht ergriffen, weil es auch eine philosophische Note hat. Also der Autor nimmt diesen Aal zum Anlass, um über Fragen nach dem Sinn des Lebens nachzudenken.
Patrick Svensson, das Evangelium der Aale aus dem Schwedischen von Hanna Granz, gesprochen von Johann von Bülow, ist bei der Audio Verlag erschienen. Fast 8 Stunden, kosten hier 23 Euro. Sie hören HR2 Kultur mit der Hörbuchzeit. Und darin geht es um einen echten Klassiker von Guy de Maupassant. Er zählt neben Balzac und Flaubert zu den großen französischen Erzählern des 19. Jahrhunderts. Er hat fast 300 Novellen verfasst. Eine davon ist Le Horla, der Horler, geschrieben 1887. Dorothee Meyer-Karwick. In Maupassants Novelle Der Horler geht es ja um einen Ich-Erzähler, der langsam dem Wahn verfällt. Für alle die Novelle nicht mehr so im Kopf haben. Was beschreibt Maupassant?
Ja, die Situation ist die, es gibt einen Erzähler, das ist ein junger Mann, ein recht einsamer junger Mann, der Tagebuch schreibt. Da beschreibt er alles, was ihm so widerfährt. Das Tagebuch ersetzt ihm sozusagen den Gesprächspartner. Und ja, auf einmal beginnt er so eine gewisse Unruhe zu spüren und das steigert sich dann in eine Angst, einen Wahn, bis es dann schließlich zur Katastrophe kommt.
Der Horler ist ja auch ein Beispiel für die fantastischen Novellen, die Maupassant geschrieben hat. Das will gut interpretiert sein. Sprecher ist Jens Wawritschek. Ist er eine gute Wahl?
Also dazu muss man erstmal sagen, hier hat nicht ein Verlag nach einem geeigneten Sprecher gesucht, sondern hier hat Jens Wawritschek ein Werk ausgewählt und in seinem eigenen Label Audubar veröffentlicht. In Audubar erlaubt sich Jens Wawritschek, Bücher, gerne alte und vergessene, die ihn faszinieren, zu lesen. Normalerweise macht er das im Studio. Hier haben wir aber eine Live-Aufführung vor uns mit eigens komponierter Musik. Komponist ist Kai Schwind. Und aufgeführt wurde das Ganze im Glaspalast in Berlin. Regie geführt hat Martin Stelzle. Wir hören da mal rein. Ein Beispiel relativ vom Anfang. Das Ganze beginnt mit Schlafstörungen.
Ich fühle den Schlaf nicht allmählich kommen wie früher. Dieser Schlaf ist niederträchtig. Er versteckt sich vor mir. Er lauert mir auf. Plötzlich packt er mich beim Genick, drückt mir die Augen zu und mir vergehen die Sinne. Ich schlafe am Stück, vielleicht 2 oder 3 Stunden. Dann träume ich, oder vielmehr, mich überkommt das Alpdrücken. Ich fühle genau, dass ich zu Bett liege und schlafe. Ich fühle es. Ich weiß es. Und ich weiß auch, dass jemand sich mir nähert, mich ansieht, mich betastet, auf mein Bett steigt, sich auf meine Brust kniet, den Hals zwischen seine Hände nimmt und zusammenpresst mit aller Kraft, um mich zu ersticken. Ich wehre mich, aber diese entsetzliche Unfähigkeit, mich zu bewegen, lähmt mich wie im Traum. Ich möchte schreien. Ich kann nicht. Ich will mich bewegen. Ich kann nicht. Ich versuche mit fürchterlicher Anstrengung, atemlos mich herumzudrehen, dieses Wesen, das mich erdrücken und ersticken will, von mir abzuschleudern. Aber ich kann nicht. Und plötzlich wache ich auf, ganz verstört, in Schweiß gebadet. Ich stecke ein Licht an. Ich bin allein. Nach dieser Panik, die mich jede Nacht befällt, schlafe ich endlich ruhig bis zum Morgengrauen.
Ja, also hier kann er noch einschlafen, aber dieses Gefühl der Bedrohung durch irgendein unsichtbares Wesen oder dieser Reinsteigerung in diesen Wahn, das nimmt dann immer weiter zu.
Ist es denn eigentlich klar, ob der Ich-Erzähler dem Wahn anheimfällt oder könnte es doch eine reale Bedrohung von außen sein, mit der er zu kämpfen hat?
Ja, das bleibt ungeklärt. Maupassant hat ein Faible für diese Grenzbereiche des Bewusstseins und auch pathologische Zustände. Und er legt auch eine Fährte zu einer äußeren Bedrohung. Der Ich-Erzähler glaubt jedenfalls an ein reales Wesen, das ihm dann später auch so einflüstert, dass es der Horla sei. Irgendein Wesen, das von Ferne kommt und sozusagen die Steuerung über den Ich-Erzähler übernehmen will. Der Ich-Erzähler bemerkt an Veränderungen, die er sich nicht erklären kann, Veränderungen in seiner Umgebung. Mhm. Buchseiten blättern sich von alleine um. Eine Wasser- und eine Milchkaraffe, die er abends gefüllt ins Zimmer gestellt hat, sind morgens leer. Und dazu hören wir noch einen Ausschnitt. Der Ich-Erzähler versucht nämlich mit einem Trick herauszubekommen, ob er selbst als Schlafwandler die Karaffen geleert hat oder eben doch ein fremdes Wesen.
Endlich habe ich am 9. Juli auf meinem Tisch wieder nur Wasser und Milch gestellt, habe sorgfältig die Flaschen in ein weißes Tuch eingewickelt und die Stöpsel zugebunden. Dann habe ich mir Lippen, Bart, Hände mit Graphit vom Bleistift eingerieben und mich zu Bett gelegt. Der bleierne Schlaf hat mich überfallen und bald kam das fürchterliche Erwachen. Ich hatte mich nicht bewegt. Sogar meine Betttücher zeigten keine Spuren, dass Graphit abgefärbt hätte. Ich stürzte auf den Tisch zu. Das Tuch, in das ich die Flasche gewickelt hatte, war unversehrt. Ich knüpfte den Bindfaden auf, zitternd vor Angst. Das ganze Wasser war ausgetrunken. Und die ganze Milch. Oh mein Gott!
Tja, sehr dubios, aber auch sehr kunstvoll gestaltet. Also wir hören Jens Wawrczeck und im Hintergrund unaufdringlich, aber doch sehr effektiv Keyboard, Cello und Harfe.
Also die Musik gefällt Ihnen schon mal und der Interpret?
Ja, also Jens Wawrczeck transportiert für mich hervorragend den sich immer stärker artikulierenden Irrsinn, das Gehetzte, die Seelenpein, die ganzen Ängste. Schreib- und Sprechstil passen für mich sehr gut zusammen. Es beginnt so mit diesen leichten Sorgen. Der Ich-Erzähler versucht dann noch analytisch, sachlich die ganze Sache anzugehen, kommt damit aber nicht weiter und steigert sich dann bis zum Staccato. Wir hören abgerissene Sätze, die Stimme überschlägt sich, die persönliche zerfällt sozusagen vor uns. Jens Wawrczeck hat ja auch eine recht hohe Stimme und die eignet sich einfach sehr gut auch für Personen, die dem Wahn anheimfallen. Und er identifiziert sich sehr mit diesem Ich-Erzähler und wir als Hörer werden dann eingesogen. Also man erlebt die Zerstörung der Persönlichkeit fast körperlich mit. Finde ich sehr, sehr gut.
Haben Sie sehr schön gesagt. Der Horla, gesprochen von Jens Wawrczeck, ist bei Goldbeck Records. Edition Autobar erschienen. 1 Stunde und 17 Minuten kosten 14,95 Euro. Kommen wir zu unserem nächsten Hörbuch. Eine Lesung des Buchs Laufen von Isabel Bogdan. Die 1968 geborene Autorin hat sich zunächst einen Namen als Übersetzerin gemacht. Von Autoren wie Jane Gardam und Jonathan Safran Foer. 2016 erschien ihr erster Roman Der Pfau, eine Gesellschaftssatire. Ihr zweiter Roman schlägt nun eine ganz andere Richtung ein. Laufen ist ein Buch der Trauer über eine Frau, die nach einem Schicksalsschlag ihren Weg zurück ins Leben zu finden sucht. Die ungekürzte Hörbuchfassung des Romans wird gelesen von der Schauspielerin Johanna Wukalek. Wolfgang Schneider hat das Hörbuch Laufen von Isabel Bogdan besprochen und führt uns gleich in die Lesung.
Laufen ist super. So schön stumpf. Man muss gar nicht denken. Ich laufe mir die Grübelei weg. Andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können. Ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper, ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit und ob mir gerade etwas wehtut oder was am meisten wehtut, als wüsste ich nicht, was am meisten wehtut. Aber beim Laufen tut endlich der Körper weh.
Eine Frau läuft, läuft um ihr Leben. Sie quält ihren Körper, damit sie den Schmerz in ihrer Seele nicht mehr spüren muss. Ihr Leben ist versehrt von einer Gewalttat. Ihr Lebensgefährte hat Selbstmord begangen. Seine Depression war größer, als ihm selbst von den nächsten Angehörigen anzumerken war. Sie vermisst ihn, vermisst auch das gewohnte, angenehm durchschnittliche Leben mit ihm. Eben noch hatte sie die Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch gemeinsam ein Kind haben würden. Jetzt ist sie die verzweifelte Witwe, obwohl ihr nicht einmal dieser Trauerstatus so richtig zugestanden wird, denn sie waren nicht verheiratet. Die kaskadenhaften Sätze, die Isabel Bogdan schreibt und die Johanna Wukalek eindringlich liest, lassen den psychischen Druck und den Drang der Gefühle spüren. Unaufhörlich kreisen die Gedanken um das Warum. Die Läuferin fühlt sich schuldig, hätte sie nicht bemerken müssen, dass ihr Partner so stark gefährdet war. Sie wusste doch, dass er an Depressionen litt. Hätte sie es nicht verhindern können?
Hätte ich wahrscheinlich nicht. Es schien dir ja kurz vorher eindeutig besser zu gehen. Wie hätte ich denn darauf kommen sollen, dass es daran lag, dass du deinen Entschluss gefasst hattest? Wieso sagt einem nicht vorher eine Frau Mohl, dass das häufig vorkommt, wenn einer suizidal ist? Dass er in der Zeit vorher plötzlich ganz entspannt und zufrieden wirkt, wenn sein Entschluss erstmal feststeht? Wieso sagen sie einem das erst hinterher?
Bei allem weglaufen wollen. Die Erinnerungen sind immer ein paar Schritte schneller und holen sie ein. Viele Situationen der vergangenen Beziehung gehen ihr beim Rennen durch den Kopf. Vor allem auch die hässlichen Szenen mit den Eltern ihres toten Freundes, die sie offenbar nie richtig ernst genommen haben und die sie jetzt nicht als gleichberechtigt Trauernde, sondern eher als Verräterin empfinden, weil sie dem Sohn nicht helfen konnte. Der Umgang mit ihnen, zuvor schon schwierig, wird zur Zumutung. Etwa wenn es um das Erbe und den Lieblings-Oldtimer des Verstorbenen geht, der eine Werkstatt für alte Autos führte.
Und dann hat dein Vater gesagt, er hätte sich überlegt, ob ich den Buckel-Volvo haben will. Sie würden doch nicht damit fahren. Er stehe nur in der Garage herum. Und ich habe mich gefreut. Und als ich gerade sagen wollte, ja, den hätte ich wahnsinnig gern, da hat er gesagt, er wolle ihn daher verkaufen und hat mir seinen Preis genannt. Und ich konnte erst mal gar nichts sagen. Habe nur den Kopf geschüttelt und dann bin ich aufgestanden und gegangen und habe ihnen beim Rausgehen noch um die Ohren gehauen, wie ekelhaft ich es finde, dass sie mir alle deine Sachen weggenommen haben und sie mir jetzt verkaufen wollen, für Geld. Ob sie in all der Zeit auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht hätten, wie es mir geht.
Die Ich-Erzählerin ist Musikerin. Sie spielt Bratsche in einem Hamburger Orchester. Musikalisch wirkt auch ihre Trauerswada. Ihre Sätze bilden den Rhythmus des Laufens und Atemholens ab, wirken dabei aber nie wie Kunstprosa, sondern bewahren einen Duktus des Mündlichen, mitsamt alltagssprachlichen Floskeln und Flüchen. Letztere richten sich vor allem gegen die Gedankenlosigkeit und mangelnde Sensibilität vieler Menschen beim Thema Selbstmord.
Das glaube ich jetzt nicht. Da hängt eine Pullover-Werbung mit dem Spruch »Nimm dir den Strick«. Was soll das denn? Soll das witzig sein? Hat da niemand drüber nachgedacht, keine Sekunde lang? Hat niemand von denen jemanden verloren? Oder kennt jemanden, der jemanden verloren hat? Hat von all den Leuten, die daran beteiligt sind, niemand ein Fünkchen Empathie? Marke merken, nie wieder kaufen, Arschlöcher.
Dies ist ein Roman, der vergessen lässt, dass er einer ist. Beim Hören hat man noch verstärkt den Eindruck, es mit einem authentischen Bericht über eine Lebenskrise zu tun zu haben. Wobei das Wort Lebenskrise die Erzählerin kaum weniger wütend macht als die Pullover-Werbung. Denn wenn nichts mehr zu ändern ist, dann sei das keine Krise, sondern etwas Endgültiges. Die Kunst dieses berührenden Textes besteht darin, dass er vieles klar benennt, zugleich aber auch vieles offen hält. Er schildert gemischte Gefühle, Trauer und Schmerz, Liebe und Verlassensein, Verzweiflung und Groll. Der Monolog der Läuferin ist so widersprüchlich wie das Leben. Für die Schauspielerin Johanna Wukalek ist Laufen wie eine Partitur. Sie liest den Roman nicht nur vor, sondern setzt ihn in Szene, durchlebt ihn. Fast wirkt es so, als würde sie vor dem Studiomikrofon selbst laufen. Sie bringt die Wut und den grimmigen Witz zur Geltung und findet schließlich zu Kondition und Ausdauer. Mit der Ich-Erzählerin, die allmählich wieder Zutrauen zum Leben gewinnt. Neue Freunde, ein erster Liebesversuch, die wiedererwachende Lust am Leben.
Ich will raus, Musik machen, im Orchester, mit dem Quartett, Solo. Und ich will, dass die Sonne scheint und ich um die Alster laufe. Ich will ein Eis und ich will mich nicht mehr dafür schämen, wenn ich Spaß habe und mich über irgendetwas freue oder Sex habe und es toll ist. Und wenn ich Musik mache und dabei nicht in jeder Sekunde an ihn denke. Ich will nicht mehr 24 Stunden am Tag verzweifelt sein. Und dieses Jahr werde ich damit aufhören.
Wolfgang Schneider besprach Isabel Bogdan Laufen in der ungekürzten Lesung mit Johanna Wokalek. Die 4 CDs sind bei Argon Hörbuch erschienen und kosten 19,95 Euro. Das Kinder- und Jugendhörbuch, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, ist erst kürzlich erschienen. Es heißt Schlägerherz von Jutta Nymphius. Die 1966 in Bremerhaven geborene Autorin war vor dem Schreiben viele Jahre als Lektorin für Kinder- und Jugendbücher tätig. Dorothee Meyer-Karwick, Schlägerherz, das ist ein recht interessanter Titel. Der klingt nach Gewalt und hat gleichzeitig auch was Liebevolles in sich. Wer hat denn hier ein Schlägerherz?
Ja, das hat Kai, ein Junge, der 10 Jahre alt ist, und der hat eine ganz große Wut im Bauch und die lässt er dann leider an kleineren Mitschülern aus, zum Beispiel an der 7-jährigen Pauline. Und dazu hören wir jetzt gleich mal einen Ausschnitt, gelesen von Tim Schwarzmeier.
Es tut gut, als Pauline schreit. Kai ist, als würde Druck aus ihm entweichen, wie aus einem viel zu prall aufgeblasenen Ballon. Er packt noch fester zu. Seine Hand presst Paulines Wange auf den von kleinen Steinchen übersäten Boden. Ihre Haut fühlt sich zart an. Zart und weich. Er hasst das.
Aua, aua, lass mich doch los,
wimmert Pauline. Mit Kais Hand im Gesicht kann sie kaum sprechen. Ihr Mund verzieht sich zu einer ulkigen Grimasse. Kai hatte mal einen kleinen Ball aus Knete mit einem aufgemalten Mund und Augen. Den konnte er genauso verformen wie Paulines Gesicht. Er muss lachen, kniet sich auf das kleine Mädchen und drückt noch weiter zu, nimmt sogar die zweite Hand zu Hilfe. Pauline heult laut auf. Plötzlich sind da Schleim und Glibber. »Hey, verdammt!« flucht Kai und lässt Paulines Kopf ruckartig los. »Du bist ja voller Rotze!« Er springt auf. »Na los, hau schon ab, du Baby!« Aber wehe, du erzählst irgendwem davon. Hastig richtet Pauline sich auf. Mit von Tränen verschmiertem Gesicht tastet das kleine Mädchen nach seinem Ranzen, der neben ihm auf dem Boden liegt. Zitternd greift es danach, kommt endlich auf die Beine und stolpert los.
Tja, man kennt diese Schüler, die können regelrechten Terror verbreiten, aber es greift natürlich zu kurz, nur diese Aktionen zu sehen, diese Gewalt. Kinder, die so agieren, haben schon alle ihre eigene Geschichte.
Trifft das auch auf Kai zu? Was für einen familiären Hintergrund hat Kai?
Ja, der Vater ist arbeitslos und lässt seine Frustration darüber an der Familie aus. Er schlägt sie und die ganze Familie wird ebenfalls dadurch terrorisiert. Und Kai gibt das eben, was er zu Hause erlebt, einfach weiter. Das ist so die typische Spirale der Gewalt. Aber das mit dieser 7-jährigen Pauline ist dann für das Lehrerkollegium, also für die Schule, wo er hingeht, dann doch ein bisschen zu viel. Das Lehrerkollegium will Kai von der Schule verweisen. Nur die Klassenlehrerin hält dann zu ihm. Sie handelt mit der Schulleitung aus, dass es eine letzte Chance für Kai gibt. Er darf bleiben, wenn er der Buddy von der Mitschülerin Greta wird. Und die hat das Down-Syndrom. Kai ist davon sehr genervt, aber es bleibt ihm nichts anderes über. Also von der Schule zu fliegen, findet er auch nicht so attraktiv. Er hat auch Angst dann vor seinem Vater. Was soll er dem sagen, wenn er dann nicht mehr hingehen darf? Es gibt nur noch mehr Schläge. Und er muss nun also Greta in der Schule immer helfen und auf sie achten. Zum Beispiel ihr die Schuhe zubinden. Es scheint nämlich so, dass sie das nicht kann. Und das macht er dann zähneknirschend. Aber wenig später geschieht dann dies.
Greta bemerkt, dass sich eine Sandale geöffnet hat. Bevor Kai reagieren kann, hat sie sich schon gebückt und eine Schleife gebunden. Erstaunlich schnell. »Du kannst Schleifen binden?« fragt er wütend.
»Ja, aber ich mache es nicht gern.«
Greta strahlt ihn an. Breiter und breiter wird ihr Grinsen. Schließlich fängt sie so sehr an zu lachen, dass ihr ganzer massiger Körper mitzittert. Nicht einmal die Hand hält sie sich dabei vor den Mund und Kai kann an ihren kleinen Zähnen vorbei bis nach hinten auf ihr Zäpfchen gucken. »Was ist daran so witzig?« fragt er bissig.
Du hast es für mich gemacht,
antwortet Greta prustend. Das gibt's doch nicht. Die Dicke hat ihn geleimt und für sich arbeiten lassen. Und jetzt lachte sie ihn auch noch aus. Kai ist stocksauer und will ihr gerade wütend eine passende Antwort geben, als es passiert. Greta hört ganz plötzlich auf zu lachen, lächelt ihn liebevoll an und macht einen Schritt auf ihn zu. Dann umarmt sie ihn. Einfach so, ganz fest. Mit ihren kurzen Armen hält sie ihn umklammert und drückt ihren runden Kopf an seine Brust. Still bleibt sie so stehen.
Tja, diese Umarmung löst dann bei Kai tatsächlich was aus. Langsam öffnet er sich und lässt sich auf diese sehr warmherzige Greta ein, die sehr viel lacht, sehr viel tanzt und diesen Kai aus irgendeinem Grund in ihr Herz geschlossen hat.
Ich habe auch ein riesiges, breites Grinsen im Gesicht. Ich finde, das klingt ganz toll. Ist die Geschichte damit schon auserzählt?
Nicht ganz. Also Kai hat dann nämlich noch einen Freund, Sven, Freund in Anführungsstrichen, der ihn immer zu bösen Streichen animiert und Kai dann eben auch dazu bringen will, Greta eins auszuwischen, ihr so eine Abreibung zu verpassen. Und Kai muss sich dann entscheiden, auf welcher Seite er künftig stehen will.
Wie gefällt Ihnen die Geschichte?
Also schon realistisch, was diese Mobbing-Situationen angeht. Ob man allerdings ausgerechnet so einem Schlägertypen so ein Kind an die Hand gibt, das so eines besonderen Schutzes bedarf, das weiß ich nicht. Aber das ist künstlerische Freiheit, sage ich mal. Dieser Wandel von Kai wird dann schon wieder sehr nachvollziehbar beschrieben. Auch die Ursache seiner Wut und seines Frusts sind glaubwürdig erzählt. Und ganz bezaubernd finde ich einfach diese Greta mit ihrem großen Charme und wie sich Kai und die gesamte Situation dann entwickelt. Das ist auch schon spannend erzählt.
Und wie gefällt Ihnen der Sprecher Tim Schwarzmeier, den wir gehört haben?
Also ganz gut gefällt er mir in den Passagen mit direkter Rede. Ansonsten ist er mir ein bisschen zu dröge, zu trocken. Also er springt kein wirklicher Funke über. Das ist ein kleiner Makel einer ansonsten doch sehr spannend erzählten Entwicklungsgeschichte für Kinder ab 10.
Jutta Nymphius, Schlägerherz, ist bei Steinbach sprechende Bücher erschienen. 2 CDs und damit etwas mehr als 2,5 Stunden, kosten 12,99 Euro. Das war's in der Hörbuchzeit mit
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.